Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Es ist schön, wenn man mit so viel Freude und Erleichterung empfangen wird. Sie ist doch noch gekommen. Also ich muss mich entschuldigen, aber das ist wirklich eine Macke von mir. Ich habe mich sowas von gnadenlos verfranst in Offenburg. Ich hätte pünktlich kommen können, reichlich vor neun, aber ja, gehört dazu. Ja, Renate Schmidt heiße ich, bin 61 Jahre alt, bin Pfarrerin in Wilstedt und Hesselhorst, zwei Dörfer hier im Hanauer Land, die kennen Sie vielleicht schon so ein bisschen oder überhaupt, ja, genau. Ich bin verheiratet, habe leider keine Kinder, weil ich erst zu spät geheiratet habe, zwei Katzen. Ich bin Pfarrerskind von der Herkunft her, ich bin die jüngste von neun Kindern, ja, und alles Weitere. Über mich werden Sie ja noch erfahren. Ich freue mich riesig, bei Ihnen zu sein, weil ich das so wichtig finde, dass wir als Christen zusammenstehen, eine große Familie Gottes sind. Und es ist mir von Anfang an einfach auch wichtig gewesen, Brüder und Schwestern zu suchen. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich keine freien Gemeinden, keine Pastoren von Kehl, wir treffen uns immer wieder zum Pastorenfrühstück, hätte. Ich wäre wahrscheinlich schon längst mutlos geworden oder so. Deswegen klasse. Klasse, dass es euch gibt. Ja, dein Typ ist gefragt, kann Gott jeden gebrauchen? Ja, jeder ist zu etwas nütze und sei es noch als schlechtes Beispiel zu dienen, oder? So sagt man doch. Kann Gott jeden gebrauchen? Kann man das an irgendetwas festmachen, dass es so ist? Zum Beispiel am Erfolg, dass ich gut ankomme, dass ich viele Menschen gewinnen kann für Jesus, ja, den kann Gott gebrauchen, kann man das merken? Nein, Gottes Wort sagt, es liegt nicht an mir, es liegt daran, dass Gott jeden sieht und jeden will. Und wenn wir die Menschen anschauen, von denen die Bibel erzählt, muss man schon sagen, Gott kann wirklich jeden gebrauchen. Ja, Abraham mit 75 Jahren, als er von Gott losgeschickt wurde, geh in ein anderes Land, ich will dich segnen, oder David, der sympathische Hirtenjunge, ja, der später zum Mörder und Ehebrecher wird und merkt es noch nicht mal. Und erst der Prophet Nathan muss kommen und ihm sagen, du hör mal, merkst du eigentlich? Oh nee, aber jetzt merke ich es. Ja. Frauen werden genannt im Stammbaum von Jesus. Und es ist spannend, welche Frauen, ja, Ruth, die Ausländerin, die Hure Rahab wird genannt. Und eben jene Frau, die zu Davids Einladung nicht Nein gesagt hat, Bathseba. Also Gott kann offenbar wirklich jeden gebrauchen. Gott kann jeden gebrauchen und zwar deswegen, weil er das Wesentliche gibt. Und wie wichtig, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Der will uns nicht nur als Werkzeuge, sondern er will uns als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Ich glaube, jeder von uns kennt Phasen im Leben, wo man das zwar weiß mit dem Kopf, ja, Gott will jeden und so, aber nur mit dem Kopf und wo man sich selber nicht mag, wo man eigentlich sauer drauf ist, dass man ist, wie man ist, oder? So. Dein Typ ist gefragt, oh nein, doch nicht ich, so wie ich bin. Und ich möchte mal so persönlich sagen, ich bin in einem Beruf, der vor vielen Jahren noch sehr männlich geprägt war, wenn ich überlege, wie lange ich schon dabei bin, meine Güte, über 30 Jahre. Pfarrer waren einfach Männer. Ja. Wie soll ich denn als Frau sein in dem Beruf? Im Levikariat habe ich eine Pfarrerin kennengelernt, das war damals noch selten, heute ist ja schon fast das Gegenteil, mehr Frauen als Männer in dem Beruf. Im Levikariat eine Pfarrerin, die wirkte wie ein Mann, die saß auch da wie ein Mann, die trug Hosen. Das war damals noch nicht so üblich. Meine Güte, hat sich die Mode verändert. Gell? Und ich dachte, nee, so möchte ich nicht werden, so ein Mann-Weib. So. Aber wie zieht man sich dann an? Wichtigste Frage bei uns Frauen, was ziehe ich bloß an? Ja, genau. Ich habe mir ein Jackett gekauft, ein Frauenjackett natürlich richtig geknöpft und habe mich sehr unwohl darin gefühlt, weil das passte nicht zu meinem Typ. Und damals hieß es noch, ein Pfarrer unter freiem Himmel trägt Barett. Also vielleicht kennen Sie das noch von früher, so dieser schwarze Hut da mit den vier Ecken und so, also bei Beerdigungen. Und es gab auch einen in dem Pfarrhaus, wo meiner ersten Gemeinde, aber der war zu klein und ich trug damals noch hochgesteckte Haare und dachte, also wenn ich den anziehe, ich sehe aus wie ein Kasperle. Und dann habe ich einfach beschlossen, Frauen tragen sowas nicht. Und es gab auch keine Probleme damit. Im Gemeindepraktikum, der Pfarrer, der konnte sehr gut repräsentieren. Ich kriege schon stotternd bei dem Wort. Repräsentieren, ja. Eine Mitarbeiterin wurde 80 und er war da im Smoking und er konnte einfach reden, witzig und würdig. Klasse. Und mir war nur schlecht bei der Vorstellung, sowas müsste ich auch mal machen. Vor der Einstellung gab es ein persönliches Gespräch mit dem Prälaten, das ist so einer von den Oberen in der Kirche, und dem habe ich gesagt, also ich habe eigentlich vor allen Aufgaben Bammel. Bei Gottesdiensten, bei der Andacht im Seniorenkreis, egal. Und dann fragt er mich, wovor haben Sie denn keine Angst? Und da habe ich gesagt, ach, wenn ich an der Nähmaschine sitze oder wenn ich Puppen bastle. Und dann sagte er, dann nähen Sie doch und basteln Sie Puppen. Und da, das ist Frechheit, ja? Ich will Pfarrer werden, ich bin richtig da. Ja, Beleidigung. Ich erzähle nachher noch was dazu, wie es ausging. Aber ich hatte eben den Eindruck, das ist mein Weg und ich bin ungehorsam, wenn ich diesen Weg nicht gehe. Also bin ich weiter drauf losgegangen und Gott hat mich Schritt für Schritt weitergeführt, sodass ich auch froh bin, als Frau in diesem Beruf zu sein und mich wohlfühle. Wie gut zu wissen, an diesem Platz will Gott mich haben, mit Erfolg oder ohne Erfolg. Wie schlimm wäre es, wenn ich da ungewiss wäre? Also ist es mein Platz oder nicht? Und bei jedem Misserfolg, naja, wahrscheinlich doch nicht. Ja, ist mein Typ gefragt? Ich weiß nicht, ob meine Kirche gerade mich braucht, aber ich weiß einfach, dass ich am richtigen Platz bin, nicht wegen des Erfolges. Der Erfolg gibt mir nicht recht. Es ist nicht so, wie wenn die Gottesdienstzahlen stetig wachsen. Ja, in Hesselhorst sind es manchmal 2 oder 3 Besucher neben Organist, Pfarrer, Kirchendiener. Und da fragt man sich dann schon mal, ja. Aber der Erfolg, für den Erfolg ist Gott verantwortlich, nicht ich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich das tue, was er mir sagt. Ja, wichtig ist auch, dass die Freude an Jesus da ist, dass die mir nicht ausgeht. Kann Gott jeden gebrauchen? Vor Jahren hörte ich von Hochsensibilität. Wer von Ihnen hat da auch schon mal gehört? Ja, ein paar, genau. Persönlichkeitsmerkmal oder wie auch immer. 15-20% der Menschen betrifft das. Sie haben keinen Filter zur Umwelt. Also sie sind empfindlicher gegenüber Geräuschen, Lärm, Musik, Gerüchen, Hitze und Kälte und so weiter. Und diese Menschen empfinden, was andere an Gefühlen auch mitbringen. Also wenn man in so einen Saal reinkommt, dann empfindet man, was die Menschen so mitbringen an Traurigkeit, Freude und so weiter. Ist eine Gabe, aber oft auch eine Belastung. Ich bin damit gesegnet, belastet, wie auch immer. Passt man damit ins Pfarramt? Ich bin oft überflutet von Informationen. Manches vergesse ich dann auch. Das wirkt dann auf andere schlampig, huddelig, interessiert es gar nicht so, wenn sie es vergisst. Dabei bereite ich alles eigentlich ganz gründlich vor. Und manchmal zähle ich so humorvoll nach dem Gottesdienst die Fehler, die ich gemacht habe. Falsche Liednummer durchgegeben, Kollekte vergessen anzusagen. Oder ich trage seit neuestem ein Headset, muss dann immer in der Tasche fummeln, bis ich den Schalter finde und beim Singen vergesse ich manchmal, den auszumachen. Oh ja, also heute waren es 8 Fehler. Naja, so. Ich brauche immer wieder Abstand, ich brauche Zeit zum Verarbeiten. Wie soll ich denn 2000 Gemeindegliedern gerecht werden? Teamarbeit strengt mich an, erschöpft mich, dabei ist es so wichtig, andere mitzunehmen, kein Einzelkämpfer zu sein, keine eierlegende Wollmilchsau, gell? Wie man als Pfarrer dann oft auch erwartet wird zu sein, also im Kindergarten biblische Geschichte spannend erzählen und dann auch Sterbebegleitung und so, also ja. Ich kann beim Sprechen andere Leute nicht anschauen. Also wenn ich sie anschaue, es täuscht. Ich schaue sie gar nicht an. Nee, wenn ich jemanden dann ins Gesicht gucke, denke ich, oh, schaut so komisch, habe ich irgendwas Falsches gesagt und dann bin ich weg. Also ich brauche ein Manuskript, wirklich wortwörtlich ausgeschrieben. Schade eigentlich, denn viele sagen, nur wenn man frei sprechen kann, dann ist das auch geistlich. Wieder Minuspunkt. Oder wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, konzentriere ich mich oft so sehr auf denjenigen, dass ich die anderen darüber vergesse, kriege dann nachher einen Anpfiff bei manchen, hey, du hast den so in Beschlag genommen, wir hätten gerne auch was von ihm gehabt. Entschuldigung. Ich bin lärmempfindlich, Schulunterricht, Konfirmandenunterricht, der Lärmpegel. Ich habe mir die Gemeinden, in denen ich war, nach der Lage des Pfarrhauses ausgesucht. Wie geistlich ist das denn? Ja, also, dass es ruhiger liegt, dass Natur drumherum ist. Also wirklich keine geistlichen Gesichtspunkte. Es passt doch eigentlich gar nicht, von wegen dein Typ ist gefragt. Nachher sage ich Ihnen, wie Gott mir geholfen hat, trotz dieser Dinge. Also, dein Typ ist gefragt. Ich glaube, es ist gut, sich selbst zu kennen, um sich wertzuschätzen, um sich anzunehmen. Das haben Sie bei mir bisher eher nicht gemerkt. Ich habe jetzt nur gejammert über meine Fehler und Schwächen. Gell? Jeder von uns ist anders. Banalität, wie in einem großen Garten, die Blumen unterschiedlich sind. Wir werden geprägt in unserem Erwachsenwerden, in unserem Leben überhaupt von vielem, von der Nationalität oder schon auch wo in Deutschland wir groß geworden sind, die Norddeutschen, die Süddeutschen, Bayern, Ostfriesen und so weiter. Von unserem Geschlecht werden wir geprägt, Mann oder Frau, von der Lebensgeschichte, von der Umwelt und vom Temperament. Das ist jetzt so mein Thema. Temperament ist angeboren, man kann es zwar beeinflussen mit Willen und Verstand. Und wenn Jesus von der Wiedergeburt spricht, dann, ja, wir sind nicht einfach ohnmächtig preisgegeben. So bin ich nun mal, müsst ihr halt sehen, wie er mit mir klarkommt. Jetzt, zunächst mal geht's darum hinzuschauen, wie bin ich denn, und das dankbar anzunehmen. Ja, Gott hat sich was dabei gedacht, als er mich, als er sie so werden ließ, wie wir sind. Also nach dem Psalmvers, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. So müsste eigentlich jeder von uns das sagen, wenn er in den Spiegel guckt. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Dieses Lied wird sehr oft gewünscht für Gottesdiensten. Ich glaube, einfach weil es so gut tut, eben wie oft sagt uns die Umwelt, dass wir eigentlich anders sein müssten, ja. Du müsstest ganz anders sein, fit und schlank, jung und schön, cool, du solltest viel Spaß haben, also traurig sein ist nicht so gefragt, alt sein auch eher nicht, trotz Vintage-Look und shabby-chic. Ich freue mich immer mehr an dieser Dekorationsweise, ja, je älter ich werde, Vintage, bin gefragt. Es gibt in der Psychologie, in der Literatur viele Typunterscheidungen. Manche kennen das Enneagramm, 9 verschiedene Typen. Oder manche kennen die Unterscheidung nach Alfred Adler, hysterisch, schizoid, zwanghaft, depressiv. Das klingt schon so krank. Und ich nehme für heute einfach mal diese uralte Unterscheidung nach Temperament. Das haben schon die alten Griechen sich ausgedacht, nach den Körpersäften, die in einem drin sind, und auf die richtige Mischung kommt es an, haben sie gesagt. Bei wem das Blut im Körper überwiegt, der ist Sanguiniker. Bei wem die gelbe Galle reichlich vorkommt, Choleriker. Dann die schwarze Galle überliegt Melancholos, der Melancholiker. Und bei wem das Schleim überwiegt, Phlegmatiker, Phlegma, Schleim. Der Sanguiniker gilt als vollblütig, warm, lebendig, klingt schon so positiv. Der Choleriker heiß und heftig, der kollert, sagt man, also explosiv. Der Melancholiker eher dunkel, düster, negativ. Und der Phlegmatiker kühl, langsam und träge. Meistens sind es bei den Menschen wohl zwei Temperamente, die vorherrschen. Und vielleicht finden sie sich wieder, wenn ich diese Typen beschreibe. Die Gliederung Spaß haben mit dem Sanguiniker, mit dem Choleriker in Schwung kommen, organisieren mit dem Melancholiker und entspannen mit dem Phlegmatiker. Also zum ersten Spaß haben mit dem Sanguiniker. Der Sanguiniker ist emotional und überschwänglich, er schwingt sich auf zu den Sternen, er fängt die Sonnenstrahlen in einem Glas und bringt sie nach Hause. Arbeit muss bei ihm Spaß machen. Er liebt es, unter Menschen zu sein, begeistert sich für jede Erfahrung, kann davon erzählen in schillernden Farben. Er ist freundlich, offen und optimistisch. Eine Frau erzählt, die Sanguinikerin ist, sie ist mit ihrem melancholischen Sohn unterwegs mit dem Auto, sieht eine Böschung bewachsen mit Gänseblümchen, strahlend weiß, oh schau nur diese Blütenpracht. Und der Sohn schaut hin, sein Blick fällt auf eine riesige Distel und er seufzt, ja, aber sieh doch nur diese Distel. Und dann überlegt er kurz und sagt, warum siehst du immer die Blumen und ich immer nur das Unkraut? Der Sanguiniker sieht die Blumen, ja, auf den Blick kommt es an. Natürlich, man kann an seinem Charakter arbeiten, man kann diesen Blick einüben, aber zunächst mal hinschauen, welcher Typ bin ich? Der Sanguiniker entscheidet mehr vom Gefühl her als vom Verstand. Er ist gern unter Menschen, gern auch im Mittelpunkt der Party, hat ein riesiges Repertoire von spannenden Geschichten, die er dann dramatisch erzählt. Ein willkommener Gast, Kinder lieben ihn. Er spricht oft, bevor er denkt. Seine eher laute, extrovertierte Lebensart wird oft von den stilleren Temperamenten beneidet. Er scheint selbstsicherer, als er ist. Sanguiniker sind oft gute Verkäufer, Krankenschwestern, Lehrer, Unterhalter, Schauspieler, Redner. Man denkt, dass ein Sanguiniker immer Erfolg hat, aber oft erreicht er seine Ziele nicht, weil er willensschwach, unzuverlässig ist. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis und kann nicht gut zuhören. Kleine Murmelpause, kennen Sie so jemanden? Unterhalten Sie sich mal mit Ihrem Nachbarn kurz, kennen Sie so jemanden? Ja, ich merke, Sie kennen jemanden. Ja, danke schön. Da könnte man viel erzählen, gell? Von den Schwächen und Stärken. Ja. Bei meinen Geschwistern war es der Johannes. Da hieß es dann, Johannes weiß alles. Christoph weiß die Einzelheiten. Ja, also schon. Ja, Johannes konnte blenden. Meine Schulfreundin Christiane kennt etwa 20 Witze und Sprüche und es ist nie langweilig. Man kennt sie schon, aber klasse. Und sie reißt einen mit. Also Sanguiniker mit Stärken und mit Schwächen. Und alle Temperamente haben sowohl Stärken wie auch Schwächen. Nur bei manchen merkt man vielleicht mehr die Stärken wie beim Sanguiniker. Der Choleriker mit dem Choleriker in Schwung kommen. Also Sie merken, ich habe das nicht aus mir, ich habe das aus einem Buch. Also ja. Choleriker ist ebenso extrovertiert, also nach außen hin, ja. Feurig, schnell, aktiv, praktisch, willensstark. Er kann sich gut entscheiden, er hat eine feste Meinung. Er braucht keine Anregung, denn er regt seine Umgebung im Gegenteil an mit endlosen Ideen und Plänen. Er kann langfristige Projekte ins Auge fassen. Er hat keine Mühe, wenn andere dagegen sprechen. Im Gegenteil, ja, da blüht er erst richtig auf, wenn andere Bedenken haben. Gefühlsmäßig scheint er nicht so weit entwickelt zu sein. Er zeigt nicht so schnell Mitleid, kann sich nicht so begeistern für die schönen Künste, für Musik und Malerei. Es ist für ihn eher unnütz. Viele große Generäle waren Choleriker. Sie waren Manager, Produzenten, Diktatoren oder Kriminelle, je nach moralischem Standard. Seine Schwächen machen es eher schwierig, mit ihm zusammenzuleben, denn er kann aufbrausend sein, selbstgerecht. Von Kollegen und Freunden wird er meistens mehr geschätzt als von der eigenen Familie. Die kriegt seine Schwächen mit. Wieder kleine Murmelpause, kennen Sie jemanden? Prima. Gell, man könnte noch eine ganze Weile weiter überlegen und ja. Also es ist hochspannend, aber meistens ist es ja auch eine Mischung von zwei Temperamenten. Ein Freund von mir ist im Strafvollzug mit lebenslänglichen und er ist dort genau richtig, also kann sich schnell entscheiden, aktiv, ja. Mit Sitzungen im Kirchengemeinderat hatte er ein Problem. Ja, nachdenken, überlegen. Und da gab es auch schon Türen knallen, weil raus, er kollert. Ja. Teamwork geht gut, wenn er der Anführer ist. Organisieren mit dem Melancholiker. Der ist ebenso gefühlsmäßig unterwegs wie der Sanguiniker. Aber er hat eher ein schwarzes, ein dunkles Temperament. Er ist Perfektionist. Er ist begabt mit einer sensiblen, gefühlsmäßigen Natur, hat große Freude an den schönen Künsten. Er ist eher introvertiert, hat aber Launen und Gefühlsbewegungen, wird vom Gefühl bestimmt. Anders als der Sanguiniker arbeitet er sehr gründlich, möchte alles ordentlich und in der richtigen Reihenfolge tun. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, passt, glaube ich, zu ihm auch sehr gut. Er ist ein treuer Freund, schließt aber nicht so leicht Freundschaften, wartet, bis andere auf ihn zukommen. Er ist wohl der zuverlässigste unter den Temperamenten. Sein Perfektionismus erlaubt es ihm nicht, sich zu drücken oder andere zu enttäuschen. Er sieht vor einer Aufgabe alle Hindernisse und Gefahren, die kommen könnten. Deswegen zögert er vor neuen Projekten. Einem Gefühlshoch kann er großartige künstlerische Arbeiten vollbringen und danach oft Phasen von tiefster Depression und Erschlaffung. Und dann heißt es in dem Buch, was ich gelesen habe, dieses Temperament war den meisten Genies der Welt eigen, aber auch den meisten Menschen, die nichts gemacht haben. Je nachdem, ob einer von seinen Stärken oder seinen Schwächen überwältigt wurde. Er hat es oft schwer, sich im Leben zurechtzufinden, kann in Depressionen verfallen, grundlose Ängste, übermäßige Schuldkomplexe. Da kennen Sie sicher auch jemanden, ich denke an Michelangelo, bevor er seine Statuen schuf, den David oder den Mose, die Pietà. Davor hat er lange studiert am menschlichen Körper, sogar in der Leichenhalle. Für die Fresken in der Sixtinischen Kapelle brauchte er 4 Jahre und dazu lag er auf dem Rücken in 25 Metern Höhe, ja, um zu malen. Was wäre er Sanguiniker gewesen? Eine Frau erzählt, sie als Sanguinikerin ist verheiratet mit einem Melancholiker. Hochzeitsreise in den Süden, Liegestuhl, Terrasse, neben ihr ein Teller mit Weintrauben und sie pflückt immer mal wieder eine Beere und sie genießt das aus vollen Zügen. Irgendwann fragt ihr Mann sie, magst du Weintrauben? Oh ja, ich liebe sie. Dann würdest du sicher gerne wissen, wie man Weintrauben richtig isst. Oh, was habe ich falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht, aber eben nicht richtig. Jeder weiß, dass man sich einen kleinen Zweig mit Beeren abschneidet und sie dann isst. Schau her. Mit einem Nagelscherchen schneidet er einen kleinen Zweig ab. Schau so. Schmecken sie dann besser? Nein, es geht einfach darum, dass so der Bund Trauben länger seine Form behält und besser aussieht. So wie du die Trauben isst, einfach hier und da welche abzupfen, sieht das aus wie ein gerupfter Igel. Wen stört das? Ui, falsche Frage. Mich stört das und das sollte genügen. Die Dinge richtig machen, ja? Klopapier ähnlich, ja? Richtig rum aufhängen, nicht so, dass das Papier nach hinten, das Ende nach hinten runterhängt, sondern nach vorne. Es klingt so ein bisschen verrückt, aber für manche Menschen ist es wichtig, dass es richtig ist. Und man kann sich vorstellen, wie da Konflikte ja auch vorprogrammiert sind. Ja. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, auch sich zu kennen und den anderen zu kennen, dass es die Spitze rausnimmt. Nicht, der sagt mir dauernd, was er doch fehlt. Ja. Der will nicht mich kritisieren, aber er möchte es richtig machen. Ja. Und dann irgendwelche Kompromisse finden. Und wir wählen uns außerdem auch, weil wir unterschiedlich sind. Das ist es ja. Und nachher ärgert man sich darüber, wie unterschiedlich man ist. Und entspannen mit dem Phlegmatiker, das ist dieser vierte Typ oder einer von den vieren eben. Der Phlegmatiker ist ruhig, kühl, langsam, bequem, ausgeglichen. Das Leben ist für ihn eine glückliche, nicht sehr aufregende Erfahrung, während welcher er versucht, sich möglichst aus allem rauszuhalten. Er scheint selten die Ruhe zu verlieren, er drückt selten Wut oder Entzücken aus, sein Temperament ist gleichmäßig konstant, er fühlt mehr, als es nach außen hin sichtbar wird. Er kann andere dazu bringen, vor Lachen Tränen zu vergießen, während er keine Miene verzieht. Er hat ein sehr gutes Gedächtnis, kann deswegen gut andere imitieren und es macht ihm Spaß, andere hochzunehmen. Er und der Choleriker können dieselbe Ungerechtigkeit bemerken. Der Choleriker sagt, das ist ja furchtbar. Lass uns einen Verein gründen, um dagegen anzugehen. Und der Phlegmatiker sagt, diese Bedingungen sind schrecklich. Warum tut niemand was dagegen? Der Phlegmatiker ist gutherzig und mitfühlend, kann aber schwer seine wahren Gefühle äußern. Er ergreift nie die Führung, aber wenn man sie ihm anbietet, ist er ein ausgezeichneter Führer, ein geborener Friedensstifter guter Diplomat, Lehrer, Buchhalter, Wissenschaftler. Die größte Schwäche ist wohl sein Mangel an Motivation. Man könnte es auch Faulheit nennen. Er ist damit zufrieden, andere beim Leben zu beobachten. Normalerweise lebt es sich einfach mit ihm, aber diese Sorglosigkeit kann einen aggressiven Partner ärgern. Phlegmatiker sind gute Spielkameraden und mancher aktive Mann sagt über seine phlegmatische Frau, ist eine wunderbare Ehefrau und Mutter, aber eine schlechte Haushälterin. Ist es nicht besser, mit den Kindern zu spielen, als eine tadellos aufgeräumte und geputzte Wohnung zu haben? Nochmal Murmelpause, kennen Sie so jemanden? Vielen Dank. Mich würde es ja zu sehr fuchsen, Sie mal zu fragen, wie schätzen Sie sich ein, aber das mache ich jetzt mal nicht. Weil Sanguinier klingt so schön und Phlegmatiker klingt so furchtbar. Ja. Ich habe 7 Jahre mit einer Phlegmatikerin zusammengewohnt. Von Beruf war sie Erzieherin. Und sie konnte eine halbe Stunde auf dem Sofa liegen und Katze kraulen. Herrlich oder furchtbar. Ich bin eher wie meine Mutter, die lag 5 Minuten auf dem Sofa und sagte, jetzt faulenze ich schon wieder und husch war sie bei der nächsten Arbeit. Meine Mitbewohnerin war sehr anders als ich, aber ich glaube, wir haben uns nicht umsonst gefunden, als Ergänzung auch, um uns abzuschleifen und auch um zu sehen, so kann man auch leben. Ja, es geht. Ja, wer bin ich, wie bin ich? Sie können nachher noch ein Blatt mitnehmen. Da sind alle 4 Typen aufgezeichnet. Ein Kreis, innen drin sind die Stärken. Außen drauf sind die Schwächen, oder ist es umgekehrt? Umgekehrt. Innen die Schwächen, außen die Stärken. Füllen Sie sich vielleicht selber für sich mal aus mit Bleistift oder geben Sie es auch einem Partner, einer Freundin, dass die es für Sie ausfüllt und sagt, nee, du bist eigentlich mehr so. Verdächtig ist natürlich, wenn man nur Schwächen ankreuzt oder nur Stärken. Ja, ich bin nur gut. Also auch dieses, sich selber kleiner zu machen, ich habe das auch so gut drauf. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, jemand anders sagt, nein, du bist viel besser. Ich misstraue mir oft selber. Ja, wer bin ich? Also auch mal andere fragen, wenn man sich traut. In der Bibel gibt es diese Typen auch. Sanguiniker, fällt Ihnen da jemand ein? Petrus vermutlich. Ja, er fällt auf. Von ihm wird auch so viel erzählt wie von anderen eher nicht. Er redet viel, schnell begeistert. Herr, bist du es, dann heißt mich zu dir kommen auf dem Wasser. Er geht auf dem Wasser, aber er hält es nicht durch. Er versinkt, aber Jesus zieht ihn raus. Oder Jesus spricht vom Leiden und Petrus sagt, niemals werde ich dich im Stich lassen. Und wenn ich mit dir sterben müsste. Ja, boah, das sind Versprechungen. Und 2 Stunden später schwört er, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Und wie tröstlich, Jesus sieht schon von Anfang an, was aus ihm werden wird. Eigentlich heißt Petrus ja Simon und Jesus nennt ihn Petrus, den Felsen. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Felsen, dieser Wackelpeter. Und er wird zum Felsenmann. Und wenn man die Petrusbriefe liest, ja, wie hält Petrus die Hoffnung hoch? Ja, klar, als Sanguiniker, das Hoffnungsvolle, aber eben auch durchgängig und wirklich ein Pfeiler der Gemeinde. Trotz der Verfolgung, die er dann über die Christen hergeht, hält er fest an der hellen Seite des Glaubens. Ja, lebendige Hoffnung kommt da drin vor im Petrusbrief. Also Charakteränderung bei ihm geschehen, aber durch das Leben mit Jesus. Einfach mit Jesus zusammen zu sein, verändert uns. Was sieht Jesus wohl schon in uns? Und Jesus führt ihn zur Selbsterkenntnis. Johannes Evangelium Kapitel 21, dieses, ja, er fragt ihn ja 3-mal, Petrus, hast du mich lieb? Nicht um ihn zu beschämen, sondern eher um ihm die Gelegenheit zu geben, 3-mal zu bekennen, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus bestätigt die Berufung. Jesus wirft uns nicht weg. Ja, sagt nicht, aber nee, dann kann ich dich doch nicht gebrauchen, sondern Jesus hält fest, er sieht in uns schon etwas ganz, ganz Gutes und Schönes. Melancholiker, ein Jünger, der Thomas der Zweifler wahrscheinlich. Jesus liebt Zweifler. Ja, die Geschichte auch nach Ostern kommt Jesus in den Jüngerkreis. Thomas war einmal nicht dabei, wo Jesus als erstes gekommen war. Und Jesus kommt extra und geht auf ihn zu und spricht ihn an. Oder Johannes, der stille, tiefgründige, der das Evangelium geschrieben hat. Und dieses Evangelium ist anders als die anderen, nicht so sehr die Details zeichnet er nach, sondern so die großen Wahrheiten, die großen Linien. Jesus, das Licht der Welt, Jesus, Brot des Lebens. Er wird genannt der Jünger, den Jesus liebte, zum Trost für alle Melancholiker, die oft so an sich leiden. Die leiden an sich oft so, die Melancholiker, weil sie viel grübeln, alles prüfen, Motive hinterfragen, warum? Ja, warum habe ich das jetzt getan? Warum fühle ich jetzt so? Und so weiter. Und Christen haben dazu ja noch den Heiligen Geist, der vielleicht noch einmal genauer hinguckt. Melancholiker Mose, das war für mich jetzt auch ungewohnt, diese Betrachtungsweise, er hat Angst vor der großen Aufgabe. Am Dornbusch, wo Gott ihn beruft, 5 Einwände hat er. Ja. Und Gott geht auf jeden Einwand ein. Ist das nicht unglaublich? Und als es Probleme gibt mit dem Volk, sagt Mose, töte mich lieber, ich mag nicht mehr leben. Ja. Und Gott gibt ihm 70 Älteste als Hilfe. Choleriker als Christen sind wahrscheinlich eher selten, oder? Kirchenbesuch ist Zeitverschwendung, ja, eine geschlagene Stunde da sitzen und über unnütze Dinge grübeln, hören ist doch, ja, unpraktische Dinge. Aber er lässt sich vielleicht überzeugen vom praktischen Glauben. Er ist ein Alltagschrist. Paulus war vermutlich Choleriker, zielstrebig, strategisch erfolgreich, ja, in der Verfolgung der Christen vor seiner Bekehrung, strategisch, zielklar, sicher. Ja. aber hinterher dann zum Glück auch. Willensstark, zielbewusst, treu in seinen Überzeugungen. Er hat wohl einen Plan zur Missionierung der Welt gemacht, also der alten Welt damals, wollte ja auch nach Spanien kommen, es ist wohl auch nicht so ganz klar, ist er dorthin noch gekommen oder nicht. Aber dieser Plan, wie gehe ich vor? Arbeitswut, wenn er sagt, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Und wahrscheinlich muss niemand mehr kämpfen, um sich zu bezwingen, als der Choleriker und seinen Jähzorn zügeln. Und darf sich nicht nur auf äußerliche Interessen konzentrieren. Maria und Martha, ja. Martha, Cholerikerin, ja, aktiv, macht ein tolles Essen für Jesus. Aber eben, ja, es ist so wichtig, mit Jesus selber zusammen zu sein und die stille Zeit mit Jesus nicht zu vernachlässigen. Sonst trocknet man aus, wenn man sich nur in Arbeit verströmt. Und Phlegmatiker, ja, was würden Sie sagen? Für mich auch erstaunlich, Abraham. Er macht Frieden mit Lot. Da merkt man, wie er ein Friedensstifter ist. Ja, geh du dorthin, ich gehe dorthin und dann kommen wir beide miteinander zurecht. Aber er sichert sich auch ängstlich ab. Zweimal gibt er seine Frau aus als seine Schwester, um geschützt zu sein. Und Gott wiederholt seine Zusage ein paar Mal. Gut, es dauert ja auch wirklich viele Jahre, bis er endlich dann seinen Sohn hat. Aber Gott immer wieder, schau die Sterne, schau die Sandkörner am Meer, wie viel das sind. Ja, oder auch das Zeichen der Beschneidung. Gott geht mit und spricht ihm Mut zu. Also es wäre falsch zu meinen, man müsste ein Temperament in Reinkultur erziehen oder auslöschen. Gott will keine 0815-Typen. Also mich annehmen, wie ich bin und vielleicht daran arbeiten, wenn ich mir selber im Weg stehe. Und das Wunderschöne ist, dass die Temperamente sich so ergänzen. Ja, der Melancholiker hat einen genialen Gedanken, aber es fehlt ihm die Willenskraft, ihn zu verwirklichen. Der Sanguiniker ist sofort begeistert, er wirbt dafür. Aber auch er kann diese Idee nicht ausführen, weil er zu wankelmütig ist. Der Choleriker setzt seine Willenskraft und praktischen Verstand ein, um das in die Tat umzusetzen. Und der Phlegmatiker kann mit seinem Gleichmut, seiner Ausdauer die Sache zum glücklichen Abschluss bringen. Ja, dieses Gott will Gemeinschaft. Ja, keine einsamen Helden, keine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Auch wie sie dieses Frühstück gemacht haben, gell? Wie war das? Jemand hatte die Idee für diesen tollen Tischschmuck, diese ja, pinkfarbenen Tulpen und diese herrlichen Gläsle, aber eben ausgeführt haben es andere. Ja, so ergänzen wir uns und ja. Und ich erkenne mich oft erst, wenn ich in Gemeinschaft bin mit anderen, eben dass ich sage, dass ich merke, wie ich bin, indem ich andere sehe, wie sie sind und indem ich merke, ja, so kann man auch leben. Ich hätte es nie gedacht, dass man so auch leben kann mit diesem Denken, mit dieser Haltung. Ja. Und daran merke ich vielleicht auch, was ich bei mir behutsam verändern könnte. Ich sage, soll ich Ihnen sagen, was ich bin? Oder? Also es gibt da so eine Punktzahl, die ist jetzt hier nicht drauf. Also insgesamt, nee, zählen kann ich auch nicht. Also ich bin vor allem Sanguiniker, aber nicht so, dass ich gerne Referate halte. Ich bin auch sehr Melancholiker, was habe ich mich vorbereitet, nächtelang gegrübelt, geschrieben, unterstrichen und so weiter. Ich bin auch Phlegmatiker anscheinend, keine Ahnung, und als letztes Choleriker. So, jetzt werde ich nochmal persönlich im Rückblick auf mein Leben. Ja, wie kann man mit 61 Jahren einen Rückblick auf sein Leben halten? Nein, aber es ist spannend, immer mehr zu lernen, wie ich ticke und vor allem, wie Gott mir geholfen hat mit Kleinigkeiten, mit kleinen und großen Wundern. Zum Beispiel gegen meine Ängstlichkeit. Ich habe als Schülerin in der Schule nichts mehr gesagt, weil ich wusste nicht, ob es wirklich richtig ist. Ja, und hatte mir eine Schulfreundin gegeben. Wir lernten uns kennen durch ein paar Wunder. Einmal, sie blieb sitzen und dann haben wir in der 12. Klasse den Leistungskurs am Anfang gewechselt und sonst hätten wir uns wohl nie kennengelernt. Wir waren nur im Leistungskurs Deutsch zusammen. Sie war eine Berliner Schnauze, Sie hat wie ich Theologie studiert und irgendwann hat sie gesagt, komm, wir machen jetzt Examen. Ich hätte sicher noch ein paar Semester weiter studiert, weil ich weiß es immer noch nicht so richtig. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Genau, das hat mir geholfen, rauszukommen aus dieser Ängstlichkeit. Dann hatte ich Anschluss an einen Jugendkreis mit lebendigen anderen jungen Christen. Wir haben Jungschar gemacht, ein anderes Mädchen und ich miteinander. Das heißt, da haben wir gelernt, hinzustehen, aufzutreten, führen, zu üben. Ich habe gelernt, von meinen Schwächen zu reden, gell? Hören Sie jede Menge von meinen Schwächen. Aber ich merke auch, das ermutigt andere. Die grinsen dann und sagen, ach, das kenne ich auch. 11 Jahre habe ich mitgearbeitet in einer Fachklinik für suchtkranke Frauen. Die war auf dem Boden meiner ersten Gemeinde. Und ich habe da gelernt, auch mich innerlich abzugrenzen. Also dieses, ich muss nicht allen helfen, was eher so in mir drin war. Auch zu fragen, ist das jetzt mein Problem oder ist es das Problem des anderen? Denn wenn man hochsensibel ist oder hochsensitiv, dann ist man wie an einem Gemälde ganz dicht dran. Und dann sieht man das Gemälde und kennt es total, aber rechts und links das von einem, das ist irgendwie weg. Und dann kann sein, man beißt sich zu sehr fest darin. Also ist es mein Problem oder ist es das der anderen? Und auch dort in der Klinik von den Gründen für Alkoholkonsum zu hören, wo gerade Hochsensitive zu sehr in Gefahr sind. Denn mit einem Gläschen Wein ist das Leiden der Umwelt nicht mehr so schlimm. Ja. Ich kam in Kontakt mit einer Seelsorgeausbildung von Reinhold Rute und auch das hat mir geholfen, mich besser zu verstehen und mich dann auch anzunehmen. Noch einmal zurück zur Hochsensibilität und ihrer Grenzen. Wie schaffe ich es, in der Überfülle des Alltags als Pfarrer zu überleben? Also eben, ich bin sehr dicht dran an den Dingen und vorausschauend schaffen kann ich kaum. Also eine Kollegin von mir macht ihre Heiligabendpredigt im Sommer. Völlig unmöglich für mich. Ja, denn wenn ich so vorausdenke, also Anfang des Jahres, wenn ich meinen Terminkalender eintrage, das überflutet mich, das ist sowas von furchtbar. Das alles schaffe ich nicht. Ja. Es lässt mich ertrinken in der Fülle. Und ich schaffe dann mehr aus dem Jetzt heraus. Ich grüble vorher schon drüber, aber dann ist heute dran. Und es hilft mir, glaube ich, auch aus dieser Kraft Gottes heraus zu leben. Die Geschichte vom Manna in der Wüste. Ja, die Israeliten durften nur für diesen einen Tag sammeln und nicht für den nächsten schon im Voraus. Mir hilft das. Das reicht. Und mich dann daran freuen, was er mir schenkt. Und da schlägt dann wieder der Sanguiniker zu. Ja, mein Lieblingsbibelwort, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, ich werde überflutet von Informationen. Dagegen hilft mir mein Fleiß. Aufschreiben, Überstunden. Der Leidtragende ist mein Mann. Ich brauche Abstand, ich brauche Zeit zum Verarbeiten, Tagebuch schreiben etwa hilft mir, um es ein Stück von mir wegzuhalten. Oder auch der Mittagsschlaf, das darf man ja keinem sagen. Ich mache Mittagsschläfchen jeden Tag, also keine 2 Stunden. 10 Minuten reichen schon auch mit Weckerstellen, aber einfach weg zu sein, tut mir so gut. Es gibt ja 80-Jährige, die sagen, ich habe noch nie Mittagsschlaf gemacht. Toll, aber ich brauche es, nur damit kann ich den langen Tag überleben. Sorry, ist so. Ich werde oft überflutet von dem, was Menschen mitbringen. Also im Pfarrkonvent schrecklich für mich. Oder Versammlungen. Und wo ich oft innerlich auf Abstand gehe, das merke ich. Ich hatte früher im Pfarrkonvent oft Magenschmerzen, obwohl ich nichts mit dem Magen habe. Aber das hat mir geholfen, ich bin bei mir. Also es tut mir jetzt hier weh, jetzt bin ich hier und ich bin nicht bei allen anderen, was machen die anderen besser und wie sind die und ja, ob das gut ist natürlich mit den Magenschmerzen ist was anderes. Die Lärmempfindlichkeit, gut darum zu wissen und ich darf gut für mich sorgen, auch die ruhigen Pfarrhäuser, es war ja nicht das einzige Kriterium, sich eine Gemeinde auszusuchen. Also mich führen lassen von Gott, ja, es darf mir gut gehen. Wie sehr darf ich mir das erlauben? Ja, ich darf. Beim Sprechen andere nicht anschauen, das ist so. Aber klar, wer sagt, ob Freisprechen wirklich das Geistlichere ist? Ich bitte um Gottes Geist, um den Heiligen Geist, vorm Predigtschreiben und dann auch während des Gottesdienstes. Gut, es erfordert auch Fleiß. Also mein Manuskript sieht immer auch so aus, unterstrichen, unterkringelt, eingekreist und so weiter, oft auch bunt. Ich sollte Teamarbeiter sein, das wünschte ich mir mehr, andere mitzunehmen auch. Schwierig, weil es so viel Kraft kostet, Menschen ansprechen, Ideen zu wälzen, Entscheidungen. Die Glaubenskurse, die ich gern mache, Stufen des Lebens, sollte man eigentlich zu zweit machen, aber ich finde niemanden als Kompagnon. Ja? Ich möchte ja gern, aber ich finde niemanden. Es sagt ja auch was über mich aus. Ja? Aber gut, es geht auch allein, es ist halt meine Art zu arbeiten. Die Konfirmandeneltern fordern, die Konfirmanden sollte man mehr einbeziehen in den Gottesdienst. Und Hilfe, ich kann das nicht. Jetzt Anfang des Jahres die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Okay, Herr, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich kann das nicht. Ja, wenn du sagst, versuche ich es. Ich versuche es jetzt mal im Gottesdienst und habe positive Rückmeldungen gekriegt. Es ging. Nicht ein für alle Mal, jedes Mal für die nächsten 10 Jahre, sondern jetzt, okay, ich versuch's. Und es ist wirklich Frage, was ist Typ, mein Typ? Was ist meine Grenze, die ich beachten sollte? Und doch auch, was will Gott? Was kann ich mit Gottes Hilfe hinkriegen? Ihm will ich keine Grenzen setzen. Und in der Rückschau staune ich einfach, wie ich in meinem Beruf nie ein Burnout hatte. Ist unglaublich. Müsste eigentlich schon längst gekommen sein und kam nicht. Ich erhole mich schnell. Eine Kollegin, die ähnlich ist wie ich, braucht immer viele Tage, um sich zu erholen. Also Montag ist eisern, da ist nichts, da ist nicht mal Kaffee trinken mit mir. Ja? Man könnte ja auch über den Beruf sprechen, das geht nicht. Ja? Sonst ist sie zu erschöpft. Und sie hat zum Glück auch Humor und sie witzelt manchmal, ja, bei dir ist es Pfeffer und Kautschuk. Ich hatte einen Großvater, der in Tansania Farmer war und der hat Pfeffer und Kautschuk angepflanzt. Das ist jetzt in meinen Genen drin. Ja. Und sie beneidet mich um diese Stärke. Basteln tut mir gut. Früher habe ich immer vor Schularbeiten bei Stress angefangen zu basteln, irgendwelche Kisten überzogen mit Stoffen und so weiter. Und die Freude tut mir gut, was auszutüfteln und was hinzukriegen. Oder Lesen ist für mich auch Abstand bekommen von diesem Gemälde hier. Ich tauche ab in eine andere Welt und dieser Klammergriff lässt nach. Wandern tut mir gut. Das mache ich viel zu selten. Ja, und zum Schluss noch, was der Prälat mir sagte, dann nähen Sie doch und basteln Puppen. Ja, das mache ich. Ich bastle Puppen, also unter Anleitung anderer biblische Erzählfiguren, bastle ich und kann sie einsetzen im Rallye-Unterricht, im Kindergarten, im Gottesdienst, die man so schön biegen kann, die auch feststehen. Das ist gerade die Mutter von Mose, Jochebed. Ja, einsetzen für Gott. Und es ist mein Spaß, meine Leidenschaft. Und ich nähe auch. Das ist echt verrückt. Aus alten Jeans mache ich gern Bibelumschläge für die Konfirmanden. Die kriegen von mir jeder so einen Umschlag hier. Die Rücktasche nach vorne. Man kann auch einen Stift reinstecken zum Unterschreiben, dann hinten Lederflicken drauf, habe ich in irgendeinem Secondhand-Kaufhaus gekauft. Ja? Solche Dinge, das macht mir eine Freude und das beschwingt mich. Oder hier die neueren Jeans mit Rissen drin. Und ich glaube wirklich, ein bisschen verrückt darf man sein. Und ich möchte auch gern, wenn ich mal 80 bin, eine verrückte Alte sein. Ja. Genau, also sich trauen, seins zu leben, Ja, und ich möchte damit andere ermutigen, guck mal, was du gut kannst und mach das, ja, und lass Gott mitreden und das belebt andere. Das ist dann auch authentisch, das ist ja heute so gefragt, ja. Mach deins, mach deinen Typ. Gott hat sich was gedacht, als er dich geschaffen hat. Amen.